Wir freuen uns heute Abend. Ich bin glücklich, dass wir so zahlreich zusammen sind. Und wir erwarten viel, viel Segen von unserem Gott und auch Aufklärung. Ich möchte auch noch einmal beten. Vater im Himmel, wir preisen dich jetzt aus tiefstem Herzen. Und ich danke dir für den Segen, den wir schon empfangen haben. Und ich bitte dich, öffne du uns unsere Augen. Herr, gib uns Gnade, rüste uns aus, damit wir Werkzeuge sein können in deiner Hand. Und dann, Herr, begegne uns. Begegne du uns durch dein wunderbares Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und schenk uns einen Blick auf dich hin, Herr. Denn du sollst Mitte sein, du sollst Zentrum sein. Auf dich blicken wir und allen Ruhm und alle Ehre bringen wir dir, du treuer Gott. Amen. Meine Freunde, ich hätte jetzt eine ganze Menge Koranverse aussuchen können, die uns beweisen, dass das ein Buch ist, das aufruft zum Mord, zum Hass, zum allen Möglichen. Aber damit wäre gar niemandem gedient, das haben schon sehr viele gemacht, das konnte man lesen in verschiedenen Zeitungen, sogar in diesem Magazin Die Weltwoche und so weiter. Meine Freunde, wir haben jetzt schon in der Einleitung gehört, dass dieses Buch ein ganz widersprüchliches ist. Und es geht mir wirklich darum, dass wir jetzt merken, dass sehr viele Moslems auf uns zukommen. Das wird Europa verändern, es wird Deutschland verändern vor allem. Und wir werden gefordert, meine lieben Freunde. Wir werden gefordert. Es ist so, wir brauchen gar nicht mehr in diese Länder zu gehen, wo die Evangelisation verboten ist, wo man aufpassen muss, dass man nicht plötzlich einen Dolch im Rücken hat, wenn man von Jesus spricht. Sie kommen jetzt zu uns. Und Freunde, wir haben unsere Verfassung und wir haben hier Glaubensfreiheit und wir dürfen von Jesus Christus zeugen und wir dürfen die Menschen aufmerksam machen auf unseren Herrn. Und Freunde, ich darf Ihnen sagen, es ist für diese Menschen eine ganz große Errettung, eine Erlösung, eine Befreiung. Denn Islam heißt Unterdrückung. Und das ist nun ganz, ganz wichtig, dass wir das sehen. Meine lieben Freunde, ich habe hier den Koran mitgebracht. Ich habe ihn studiert. Ich habe ihn verschiedentlich studiert. In verschiedenen Umbrüchen. Und ich möchte jetzt einmal ihn aufschlagen und Ihnen zeigen, wie vollkommen unterschiedlich das dieses Buch ist. Es gibt eine Sure, meine lieben Freunde, es ist die sogenannte 19. Und sie ist überschrieben mit dem Namen Maria, geoffenbart zu Mekka. Interessanterweise ist nämlich dieses Buch, meine lieben Freunde, in verschiedenen Orten, an verschiedenen Offenbarungsorten geschrieben worden. Und es ist interessant, Freunde, über viele Jahre, der eigentliche Text, den wir jetzt hier haben, der ist entstanden 300 Jahre nach dem Tode von Mohammed. Es wurde dann zusammengestellt. Meine lieben Freunde, diese 19. Sure, Da möchte ich einmal ein paar Verse draus lesen. Und zwar von Vers 7 an. 19. Sure von Vers 7 an. Da steht Folgendes. O Zacharias, siehe, wir verkünden dir einen Knaben namens Johannes, wie wir zuvor noch keinen benannten. Er sprach, mein Herr, woher soll mir ein Sohn werden, wo meine Frau unfruchtbar ist und ich alt und schwach geworden bin? Er sprach, also sei's. Gesprochen hat dein Herr, das ist mir leicht, und auch dich schuf ich zuvor, da du nichts warst. Er sprach, mein Herr, gib mir ein Zeichen. Er sprach, dein Zeichen sein, dass du wiewohl gesund 3 Nächte lang nicht zu den Leuten redest. Das ist direkt unserem Neuen Testament entnommen. Und meine lieben Zuhörer, das ist das Interessante, das müssen wir uns einmal klar machen. Dieser Mann, dieser Mohammed, der ist zuerst einmal mit den Juden in Kontakt gekommen. Er war selber Analphabet. Die haben ihm alles Mögliche erzählt. Er hat das aufgenommen, er hat es in seinem Gedächtnis gehabt. Und dann aus seinem Gedächtnis heraus hat er es wiedergegeben, Freunde, zum Teil eben anders, als die Bibel es bringt. Und dann ist er in Kontakt gekommen mit Christen und von den Christen hat er Evangelium gehört und von Jesus und von Maria und von allem Möglichen, das hat er aufgenommen und dann nachher aus seiner Fantasie heraus und aus seinem Gedächtnis heraus hat er dann das weitergegeben und verfasst und Freunde, über viele Jahre ist dann nachher dieser Koran, dieses sogenannte für die Moslem heilige Buch entstanden. Ich möchte Ihnen aus dieser selben Sure noch etwas vorlesen. Es ist beinahe nicht zu fassen. Freunde, plötzlich sehen wir, dass eben dieser Jesus auf die Welt gekommen ist. Es steht hier im 28. Vers in dieser 19. Sure, O Maria, fürwahr, du hast ein sonderbares Ding getan. Und jetzt verwechselt er das mit der Schwester Aarons und Mose, die Miriam im Alten Testament. Und jetzt passt auf. O Schwester Aarons, dein Vater war kein Bösewicht und deine Mutter keine Dirne. Und sie deutete auf ihn. Sie sprachen, wie sollen wir mit ihm, einem Kind in der Wiege, reden? Er sprach, siehe, ich bin Allahs Diener. Jetzt redet dieses Kind aus der Wiege. Siehe, ich bin Allahs Diener. Gegeben hat er mir das Buch und er machte mich zum Propheten. Und er machte mich gesegnet, wo immer ich bin. Und befahl mir Gebet und Almosen, solange ich lebe. Und Liebe zu meiner Mutter. Und nicht machte er mich hoffärtig und unselig. Und jetzt passt auf. Und Heil auf den Tag meiner Geburt. Und den Tag, da ich sterbe. Und den Tag, da ich erweckt werde zum Leben. Und Freunde, es geht da tatsächlich um die Maria, um die Mutter Jesu. Und da wird ein Tag nach dem anderen selig gepriesen, also der Tag der Geburt, da ist die Rede von Weihnachten. Und es geht dann noch weiter, Freunde, der Tag des Todes und dann der Tag, da ich erweckt werde zum Leben. Ich möchte Folgendes sagen. Wenn ich das jetzt vergleiche mit der Heiligen Schrift, wir kommen noch darauf, dann werden wir eben nur staunen. Es sind so viele Widersprüche. Meine Freunde, es geht mir darum, dass wir an die Mohammedaner herankommen. Und wenn wir ihnen von Jesus sagen und dass so viel von diesem Jesus in dem Koran steht, dann können wir mit ihnen ins Gespräch kommen. Und Freunde, dann können wir ihnen eine Bibel geben, aber wir sagen dann nicht, es sei die Bibel, Freunde, sondern das Buch. Und es gibt jetzt Bibeln mit der Überschrift das Buch und da können sie weiterlesen. Es ist unwahrscheinlich. Ich möchte Ihnen jetzt noch eine andere Stelle lesen, wenn es um die Juden geht. Da steht Folgendes. Wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, ermordet. Aber ich möchte noch eine andere Stelle lesen von dem Land. Von dem Land Israel. Vor dieser anderen. In der 5. Sure. Da lese ich von Vers 23 an. 5. Sure, Vers 23. Und gedenke, als Moses zu seinem Volk sprach: O Leute, gedenket der Gnade Allahs gegen euch, da er unter euch Propheten erweckte und euch Könige einsetzte. Und jetzt passt auf. Und euch gab, was er keinem von aller Welt gegeben hat. O Volk, betritt das heilige Land, das Allah euch bestimmte, und kehret nicht den Rücken, auf dass ihr nicht als Verlorene umkehrt. Die meisten haben keine Ahnung, dass so etwas im Koran steht. Wie wollen wir mit diesen Menschen sprechen, wenn sie ihren Koran haben und wir wissen nur, dass im Koran Flüche stehen und Mord und Totschlag und Aufruf zum Morden und so weiter, das steht drin. Das ist ganz klar. Aber es steht noch viel anderes drin. Und wenn wir mit diesen Menschen ins Gespräch kommen wollen, müssen wir das wissen. Also merkt euch einmal, meine lieben Freunde, die 19. Sure. Und wenn ihr einen Koran habt, wenn ihr mit Moslems zu tun haben wollt, dann solltet ihr das lesen, damit ihr mit ihnen ins Gespräch kommt. Dann lest diese 19. Sure und dann nachher könnt ihr ihnen das Buch geben, wo eben von diesem Jesus geschrieben ist. Denn Freunde, im Koran steht auch, dass dieser Jesus Wunder getan hat und Wunder tut. Aber nicht Mohammed. Mohammed nicht. Jesus. Und heute tatsächlich erleben wir im islamischen Raum Wunder und Zeichen und alles Mögliche. Meine lieben Freunde, ich könnte jetzt natürlich 8 volle Tage jeden Abend darüber sprechen. Es ist natürlich ein mächtiges Buch, wie unsere Bibel auch. Das will ich nicht tun. Ich möchte Ihnen jetzt den absoluten Widerspruch zeigen. Immer und immer wieder ist die Rede von diesem Gott, der keinen Sohn hat. Allah hat keinen Sohn. Und Freunde, sogar dort auf der Moschee mit der goldenen Kuppel, die Omar-Moschee, das habe ich jetzt falsch gesagt, die heißt nämlich nicht Omar-Moschee, es ist der sogenannte Felsendom. Dort steht ein Vers aus dem Koran, dem Gott geweiht, der keinen Sohn hat. Deshalb, meine lieben Zuhörer, ist Allah nicht unser Gott. Denn unser Gott, der hat einen Sohn. Und unser Gott, der hat diesen Sohn gezeugt. Und das möchte ich jetzt einmal lesen aus Gottes Wort. Und zwar habe ich jetzt einfach am Anfang wenigstens nur das Alte Testament gewählt. Da steht nämlich im Psalm 2, wo Gott spricht, der Vater: Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Ich will von der Weise predigen, dass der Herr zu mir gesagt hat, und jetzt spricht der Sohn: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Heische von mir, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Dienet dem Herrn mit Furcht und freuet euch mit Zittern. Küsset den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen, aber wohl allen, die auf ihn trauen. Das ist der Psalm 2, wo wir sehen, dass der Sohn Gottes eine Präexistenz hat. Er ist nicht erst entstanden bei der Geburt in Bethlehem. Er ist nicht geworden, nur als der Heilige Geist ihn gezeugt hat, sondern, meine Freunde, er ist der ewige Sohn, der dann inkarnierte, der Mensch wurde, um uns verstehen zu können bis ins Detail hinein. Und, meine Freunde, das ist unsere Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Es ist immer und immer wieder im Alten Bund die Rede von diesem Sohn. Und zwar denke ich jetzt an den Psalm 110. Dem König David wurde das offenbart, dass Gott einen Sohn hat. Und in diesem Psalm lese ich den Vers 1, Psalm 110, Vers 1, ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Da spricht ein Herr zum Zweiten. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemmel deiner Füße lege. Und es steht im Vers 4 sogar etwas ganz Besonderes. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Und jetzt spricht er wieder zum Sohn: Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Nicht nach der Weise des Aaron, meine lieben Zuhörer, sondern nach der Weise des Melchisedek, was im Neuen Testament steht, was wir lesen im Hebräerbrief und so weiter. Dieser Melchisedek ohne Anfang, ohne Ende, ohne Geschlecht, dieser Melchisedek, der dem Abraham begegnet ist, als er von der Schlacht der Könige zurückkam, und er hat ihn begrüßt und er hat ihm Wein und Brot gebracht. Und Abraham hat ihm den Zehnten von allem gegeben, also eine ganz großartige Verbindung. Und das war vor dem Gesetz, vor den Zehn Geboten, vor einem Aaron. Und das steht sogar schon in einem Psalm, dass er ein Priester wird nach der Weise dieses Melchisedek, dieser interessanten Priesterpersönlichkeit. Also, das ist der große Unterschied. Unser Gott hat einen Sohn. Und Allah, nach diesem Koran, hat keinen. Aber es geht noch weiter. Ich möchte jetzt noch eine andere Sure aufschlagen, und zwar die vierte. Die vierte Sure, und ich lese hier von Vers 155 an. Er spricht von den Juden, vom Volk Israel. Weil sie ungläubig waren und wider Maria, gegen Maria, eine große Verleumdung aussprachen. Und weil sie sprachen: Siehe, wir haben den Messias Jesus, den Sohn der Maria, den Gesandten Allahs, ermordet. Doch ermordeten sie ihn nicht und kreuzigten ihn nicht, sondern einen ihm Ähnlichen. Darum verfluchen wir sie. Und siehe, diejenigen, die über ihn uneins sind, sind wahrlich im Zweifel in Betreff seiner. Sie wissen nichts von ihm, sondern folgen nur Meinungen. Und nicht töteten sie ihn in Wirklichkeit. Meine lieben Zuhörer, hier haben wir den Beweis, dass bei all dem, was über Jesus, über Mose, über Abraham in diesem Buch steht, dass dieses Buch doch ein antichristliches Buch ist. Denn meine lieben Freunde, unsere Verkündigung und unser Evangelium ist eindeutig. Unser Jesus ist am Kreuz von Golgatha gestorben. Und ich möchte jetzt im Vergleich die Heilige Schrift aufschlagen. Und zwar habe ich wieder an einen Psalm gedacht. Und zwar an einen messianischen. Meine lieben Freunde, warum betone ich das Alte Testament? Aus einem ganz bestimmten Grunde, nämlich deshalb, weil die Juden, weil das Volk Israel auch den Sohn Gottes nicht sieht. Das wollen wir uns bei aller Sympathie einfach ganz klar sagen. Israel, das jüdische Volk, akzeptiert Jesus nicht als Sohn Gottes. Es gibt keinen Sohn Gottes. Er ist auch nicht der Messias. Ein guter Mensch, ein Lehrer, ein Schriftgelehrter vielleicht sogar noch mit einer großen Moral, aber sie lehnen Jesus als Sohn Gottes ab. Nicht alle. Meine lieben Zuhörer, nicht alle. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, so lange bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen ist und als dann ganz Israel selig werde. Also wir sehen, diese Blindheit, die Israel zum Teil widerfahren ist, ist zeitlich begrenzt. Und ich möchte jetzt einen Psalm aufschlagen, einen messianischen. Ich möchte behaupten, es ist der messianische Psalm, nämlich 22. Und ich lese hier von Vers 1 an und ich fange an mit diesem ersten Vers, ein Psalm Davids vorzusingen von der Hinde, die früh gejagt wird. Und jetzt kommt's. Eli, Eli, lama asaftani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Wort Jesu, das er aussprach am Kreuz von Golgatha. Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht. Und des Nachts schweige ich auch nicht. Aber du bist heilig, der du wohnest unter dem Lobe Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen aus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks. Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm aus und er rette ihn, hatte er Lust zu ihm. Als er geschrien hat, Eli, Eli, lama saftani, da haben sie gesagt, er ruft den Elia, jetzt wollen wir sehen, ob der Elia kommt. Das ist alles genau vorausgesagt in diesem messianischen Psalm. Denn du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du warst meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutterbrüsten war. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe. Denn es ist hier kein Helfer. Große Farren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf wider mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Und in dem Moment, meine lieben Zuhörer, haben sie im Essig an einem Schwamm hingehalten, um ihn ein bisschen zu erleichtern. Und ich weiß nicht, ob er es wirklich genippt hat, ich weiß es nicht. Er hat aber geschrien, mich dürstet, das wissen wir alles. Den ganzen Todeskampf, wir lesen ihn hier in diesem messianischen Psalm. Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand, dieses eine schöne Gewand, das er anhatte, das wollten sie nicht zerschneiden, um es aufzuteilen. Darum haben sie gelost. Das alles steht im Alten Testament, meine lieben Zuhörer. Und nicht nur das. Wir haben schon in der Einleitung gehört von diesem einen großartigen Kapitel, das im Propheten Jesaja steht. Und ich möchte das betonen, weil das uns angeht. Uns im 21. Jahrhundert. Da steht nämlich in diesem 23. Kapitel, Jesaja 53, Vers 1, aber, stell dir einmal vor, dieser Vers fängt mit aber an. Aber wer glaubt unserer Predigt? Und wem wird der Arm des Herrn offenbart? Denn er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Schöne. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, übersetzt meine Luther. Ich habe nachgesehen im Urtext, da steht es anders. Er war so verunstaltet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Verunstaltet, ja wo denn? Oh, dort im Garten Gethsemane, wo aus seinen Schweißtropfen Blut wurde. Dort, wo man ihm die Dornenkrone aufs Haupt presste. Dort, meine Freunde, wo er gegeißelt wurde und das Blut floss. Dort, wo man ihn geohrfeigt hat und er hätte weissagen sollen, wer es gewesen ist. dort, wo man ihn angespien hat. Er war so verunstaltet. Als er das alles erduldet hatte, um uns zu retten, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und jetzt steht im Vers 4, fürwahr. Fürwahr. Und das glauben die Juden nicht. Und das glauben heute die allermeisten sogenannten Christen nicht mehr. Sie sind nur zufällig hier im christlichen Abendland geboren. Aber vom lebendigen Glauben an diesen Jesus haben sie keine Ahnung mehr. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir heil. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeglicher sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Da er gestraft und gemartert ward, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor dem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist Altes Testament. Wir haben einen Sohn Gottes, welchen der Vater gab. Er hat ihn uns geschenkt. Er ist Mensch geworden. Er ist für dich und für mich gestorben. Wer an ihn glaubt, der wird gerecht, der wird selig. Wir werden gerecht durch den Glauben, nicht durch unsere Werke. Die tun wir zwar, weil wir gerecht und Gesegnete und selig Gepriesene sind, tun wir die guten Werke. Denn der Glaube ohne Werke ist tot. Meine lieben Zuhörer, wir haben einen Sohn Gottes, der für uns da ist, der auch hier ist alle Tage bis an der Weltende, der uns hilft, der uns nicht hat weisen sein lassen, sondern er hat den Parakletos, den Heiligen Geist gesandt, der uns hilft, der uns den Sohn groß macht, der uns den Sohn verklärt, der uns erinnert an all das, was der Sohn gesagt hat. Das ist der Grund. Wir können es nicht ändern. Der Grund, warum hier steht, dass dieser Allah keinen Sohn hat, dass dieser Jesus nicht gekreuzigt wurde, einen ihn ähnlichen, einer, der ihm geglichen hat. Infolgedessen, meine lieben Zuhörer, ist er nicht für uns gestorben, ist die Strafe nicht auf ihm, aber dieser Allah hat ihn dann doch emporgehoben. Ein riesiger Widerspruch. Ein antichristliches Buch, das wir als solches erkennen müssen. Aber, Freunde, es ist so viel drin, das wir brauchen können, um mit den Moslems ins Gespräch zu kommen und um sie dann weiterzubringen. Ich will zum Schluss kommen. Ich kann nicht anders. Meine lieben Zuhörer, ich möchte auf unseren Herrn Jesus aufmerksam machen. im Johannesevangelium. Da sehen wir, wie er dann ausgesprochen hat: Es ist vollbracht. Und wir sehen, wie der Vorhang im Tempel zerrissen wurde von oben nach unten. Wir sehen, wie dieser Jesus dann auferstanden ist von den Toten und der Maria Magdalena früh am Morgen, als es noch finster war, erschienen ist. Wir sehen, wie er dem Petrus erschienen ist, wie er sich immer wieder offenbart hat. Er, der Getötete, der Ermordete, der Auferweckte, Auferstandene, gen Himmel gefahrene, der jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und uns vertritt, dich und mich. Diesen Jesus, den haben wir den Moslem zu bringen. Der Herr möge uns dafür segnen und uns das immer wieder neu, meine lieben Zuhörer, in Erinnerung rufen. In dieser Zeit des großen Abfalls, in dieser Zeit, wo wir gar nicht mehr sagen dürfen, dass dieser Jesus der Weg ist. Es gibt einen. Die Wahrheit, sie ist eine Person. Und er ist das Leben. Und das Leben haben wir durch ihn. Und jetzt werden wir gefordert, meine lieben Freunde. Und wir freuen uns. Und wir haben keine Angst. Jawohl. Es steht in der Welt, habt ihr Angst, wir hätten allen Grund dazu. Aber seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Und jetzt dürfen wir Menschen zu Jesus führen. Wir wollen uns Weisheit schenken lassen. Meine lieben Zuhörer, ich freue mich. Und ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen. Ich freue mich auch, dass wir am nächsten Sonntag ein ganz anderes Thema haben. Es wird genauso interessant sein. Ich möchte die Einladung zeigen. Die meisten von Ihnen haben sie bekommen. Wie viele haben diese Einladung bekommen? Einmal Hand hoch. Ja, ich freue mich darüber. Wunderbar. Wer nicht, der kann noch so eine Einladung mitnehmen und versuchen Sie, jemanden mitzubringen. Kommt gut heute, ihr Lieben. Ich möchte Sie aber noch verabschieden.